Kategoriale Selbstbindung. Jacob suchte mich eine Woche nach seinem Rückfall erneut auf. Er hatte die ganze Woche lang nicht masturbiert und seine Maschine in einen Mülleimer geworfen, von dem er wusste, dass er noch am gleichen Tag geleert werden würde. Er hatte auch seinen Laptop und sein Tablet weggepackt und er ging zum ersten Mal seit Jahren wieder in die Kirche und betete für seine Familie. Nicht an mich selbst und an meine Probleme zu denken, war eine Abwechslung, die mir gut getan hat. Außerdem habe ich aufgehört, mich vor mir selbst zu schämen. Meine Geschichte ist traurig, aber ich habe es selbst in der Hand, etwas daran zu ändern. Er hielt inne. Aber ich fühle mich nicht gut, fuhr er schließlich fort. Am Montag bin ich zu Ihnen gekommen und am Freitag habe ich daran gedacht, mich umzubringen. Aber ich weiß, dass ich das nie tun würde. Das ist eine Folge der Entzugserscheinungen, erwiderte ich. Lassen Sie Ihre Gefühle einfach über sich zusammenbrechen, wie eine Welle. Seien Sie geduldig und mit der Zeit werden Sie sich besser fühlen. Während der folgenden Wochen und Monate war Jacob in der Lage, abstinent zu bleiben, indem er nicht nur seinen Zugang zu Pornografie, Chatrooms und Tanzgeräten einschränkte, sondern auch zur potenziellen Entstehung von Lustgefühlen in jeder Form. Er schaltete den Fernseher nicht mehr ein, sah keine Filme, kein YouTube und keine Frauen-Volleyballturniere mehr. Er verzichtete so ziemlich auf alles, bei dem das Risiko bestand, sich einem sexuell erregenden Motiv auszusetzen. Er überblätterte auch bestimmte Nachrichtenartikel, zum Beispiel Artikel über Stormy Daniels, die Stripperin, die angeblich eine Affäre mit Donald Trump gehabt hatte. Er zog sich seine Unterhose an, bevor er sich morgens vor dem Spiegel rasierte. Seine eigene Nacktheit zu sehen, reichte schon als Auslöser. »Ich habe lange Zeit mit meinem eigenen Körper gespielt«, sagte er. »So konnte ich nicht weitermachen. Ich musste alles vermeiden, was meinen süchtigen Geist anregen könnte.« Bei der kategorialen Selbstbindung wird der Konsum begrenzt, indem dopaminausschüttende Verhaltensweisen und Substanzen in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Die Unterkategorien, deren Konsum wir uns gestatten, und die Unterkategorien, deren Konsum wir uns nicht gestatten. Diese Methode hilft uns nicht nur dabei, den Konsum der Droge unserer Wahl zu vermeiden, sondern auch die Auslöser, die das Verlangen nach der Droge in uns hervorrufen. Diese Strategie ist vor allem hilfreich, wenn es um Substanzen und Verhaltensweisen geht, die wir nicht komplett aus unserem Leben eliminieren können, zum Beispiel Nahrung, Sex oder Smartphones, bei denen wir jedoch versuchen können, sie in einer gesünderen Weise zu konsumieren oder uns ihnen hinzugeben. Mein Patient Mitch war süchtig nach Sportwetten. Im Alter von 40 Jahren hatte er beim Wetten bereits $1 Million verloren. Mitglied einer Gemeinschaft der anonymen Spieler zu werden, war ein wichtiger Teil seines Genesungsprozesses, um die Sucht zu überwinden. Durch seine Mitgliedschaft in der Gemeinschaft der anonymen Spieler lernte er, dass er nicht nur Sportwetten vermeiden musste. Er durfte auch im Fernsehen keine Sportsendungen mehr sehen, die Sportseiten in der Zeitung nicht mehr lesen, nicht mehr auf Internetseiten surfen, auf denen es um Sport ging, und keine Sportsendungen im Radio mehr hören. Er rief alle Wettbüros in seiner Umgebung an und ließ sich auf eigenen Wunsch auf die Zutrittsverbotliste setzen. Indem er Substanzen und Verhaltensweisen mied, die über die Droge seiner Wahl hinausgingen, war Mitch in der Lage, die Methode der kategorialen Selbstbindung einzusetzen, um das Risiko eines Rückfalls im Hinblick auf seine Sportwettensucht zu mindern. Es hat etwas Tragisches und Berührendes, sich selbst etwas verbieten zu müssen. Was Jacob angeht, so war das Verbergen des nackten Körpers, seines eigenen und den von anderen, ein wichtiger Bestandteil seines Genesungsprozesses, um seine Sucht zu überwinden. Das Verhüllen des Körpers, um das Risiko, sich zu verbotenen sexuellen Kontakten hinreißen zu lassen, zu minimieren, war lange wichtiger Bestandteil vieler kultureller Traditionen und ist es bis heute. Im Koran heißt es zur weiblichen Keuschheit und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Keuschheit bewahren und ihre Reize nicht zur Schau stellen. Und sie sollen ihre Kopftücher über den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihre Reize nicht zeigen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hat offizielle Empfehlungen über angemessene Kleidung für ihre Mitglieder herausgegeben und rät etwa ab vom Tragen kurzer Hosen und kurzer Röcke, Blusen, die den Bauch nicht bedecken und Kleidung, die die Schultern nicht bedeckt und vorne oder hinten tief ausgeschnitten ist. Die kategoriale Selbstbindung scheitert, wenn wir unbeabsichtigt einen Auslöser auf unsere Liste zugelassener Aktivitäten setzen. Wir können Fehler wie diese durch eine auf Erfahrungen beruhende Auswahl korrigieren. Aber was ist, wenn die Kategorie selbst sich ändert? Die bekannte US-amerikanische Tradition, eine bestimmte Ernährungsweise zu befolgen, sich also vegetarisch, vegan, mit veganer Rohkost, glutenfrei, gemäß der Atkins-Diät, der ketogenen Diät, der Paleo-Diät, der Grapefruit-Diät und so weiter zu ernähren, ist eine Form der kategorialen Selbstbindung. Wir befolgen diese Ernährungsweisen aus bestimmten Gründen, aus medizinischen, ethischen, religiösen und so weiter. Doch was auch immer uns dazu motiviert, unterm Strich führt die Befolgung einer solchen strikten Ernährungsweise dazu, dass man für sich selbst den Zugang zu großen Kategorien von Nahrungsmitteln reduziert, was wiederum dazu führt, dass man deren Konsum einschränkt. Der Erfolg der Einhaltung einer bestimmten Ernährungsweise als eine Form kategorialer Selbstbindung ist allerdings gefährdet, wenn die Kategorie sich im Laufe der Zeit infolge der Marktkräfte verändert. So werden in mehr als 15% der US-amerikanischen Haushalte glutenfreie Produkte verwendet. Einige Menschen greifen auf glutenfreie Produkte zurück, weil sie unter Zöliakie leiden, einer Autoimmunkrankheit, bei der die Aufnahme von Gluten zu Schädigungen im Dünndarm führen kann. Doch immer mehr Menschen setzen auf glutenfrei, weil es ihnen dabei hilft, den Verzehr kalorienreicher, nährstoffarmer Kohlehydrate einzuschränken. Was das Problem daran ist? In den USA wurden zwischen 2008 und 2010 ungefähr 3000 neue glutenfreie Snackprodukte eingeführt. Und Backwaren sind mit Abstand die Fertigspeisen, bei denen auf diesem Markt die größten Umsätze gemacht werden. Für das Jahr 2020 wurde der Umsatz, der allein in den USA mit dem Verkauf glutenfreier Produkte gemacht wurde, auf 10,3 Milliarden Dollar geschätzt. Eine glutenfreie Ernährung, die den Verzehr kalorienreicher, verarbeiteter Nahrungsmittel wie Kuchen, Kekse, Cracker, Müsli, Nudeln oder Pizza zuvor wirkungsvoll begrenzt hat, sorgt nun nicht mehr dafür. Für die Menschen, die sich glutenfrei ernährt haben, um die Aufnahme von Gluten zu meiden, mag das eine gute Nachricht sein. Doch für diejenigen, für die eine glutenfreie Ernährung eine Kategorie war, um ihren Verzehr von Brot, Kuchen und Keksen zu begrenzen, erfüllt dies nicht mehr ihren Zweck. Die Entwicklung der glutenfreien Ernährung zeigt, wie Versuche, den Nahrungsmittelkonsum zu kontrollieren, von den heutigen Marktkräften schnell konterkariert werden. Und das ist nur ein Beispiel für die Herausforderungen, die unserer Dopaminökonomie innewohnen. Es gibt heutzutage viele andere Beispiele dafür, wie zuvor tabuisierte Drogen in von der Gesellschaft akzeptierte Produkte verwandelt wurden, oft in der Verkleidung von Medikamenten. Aus Zigaretten wurden Vape-Pens und Zyn-Nikotinbeutel. Aus Heroin wurde Oxycodon. Aus Gras wurde medizinisches Cannabis. Kaum haben wir es geschafft, abstinent zu sein, taucht unsere ehemalige Droge in Form eines hübsch verpackten, erschwinglichen, neuen Produkts auf und sagt, hey, das ist in Ordnung, in dieser Form bin ich gut für dich. Das Tabuisierte zu vergöttern ist eine weitere Art einer kategorialen Selbstbindung. Seit prähistorischen Zeiten haben Menschen bewusstseinsverändernde Drogen in eine Kategorie des Heiligen erhoben, deren Konsum während religiöser Zeremonien, Übergangsriten oder zu medizinischen Zwecken gestattet ist. In diesem Kontext dürfen nur Priester, Schamanen oder andere speziell dafür ausersehene Personen, die besonders dafür ausgebildet wurden oder mit einer besonderen Autorität ausgestattet sind, diese Drogen verabreichen. Seit mehr als 7000 Jahren finden Halluzinogene, auch bekannt als Psychedelika, magische Pilze, Ayahuasca, Peyote und so weiter, in diversen Kulturen Verwendung zu sakralen Zwecken. Als sich Halluzinogene im Zuge der Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre als Freizeitdroge großer Beliebtheit erfreuten und weit verbreitet waren, führte dies dazu, dass sich die mit dem Konsum dieser Drogen einhergehenden gesundheitlichen Probleme häuften und LSD in den meisten Gegenden der Welt verboten wurde. Inzwischen gibt es die Tendenz, Halluzinogene und andere Psychedelika wieder zu verwenden, allerdings nur in im pseudosakralen Kontext psychedelisch unterstützter Psychotherapie. Speziell ausgebildete Psychiater und Psychologen verabreichen Halluzinogene und andere starke psychotrope Substanzen, Psilocybin, Ketamin, Ecstasy, als ein Mittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Anmerkung des Verlags, hierzu gibt es je nach Land unterschiedliche Regelungen. Im Rahmen einer mehrwöchigen Gesprächstherapie einige wenige Dosen, 1 bis 3, zu verabreichen, ist zu einem modernen Äquivalent des Schamanismus geworden. Dabei besteht die Hoffnung, dass die magischen Eigenschaften dieser Substanzen, das Gefühl des Einsseins mit sich selbst, der Transzendenz der Zeit, der optimistischen Stimmung und der Ehrfurcht, durch den begrenzten Zugang zu diesen Drogen und dadurch, dass Psychiater den Einsatz kontrollieren, verwendet werden können, ohne dass dies zu Missbrauch, übermäßigem Konsum und Abhängigkeit führt. Einige Menschen benötigen weder einen Schamanen noch einen Psychiater, um der Droge ihrer Wahl etwas Heiliges zu verleihen. In dem inzwischen berühmten, an der Universität Stanford durchgeführten Marshmallow-Experiment hat es mindestens ein Kind, das daran teilgenommen hat, ganz allein und aus eigenem Antrieb geschafft, das Heilige heraufzubeschwören. Bei diesem Experiment handelte es sich um einen Teil einer Reihe von Studien, die der Psychologe Walter Mischel Ende der 1960er Jahre an der Universität Stanford durchführte. Er untersuchte die Fähigkeit, einer sofortigen kleineren Belohnung zu widerstehen, um auf eine hinausgeschobene, jedoch dafür größere Belohnung zu warten, wofür in der Psychologie der Begriff Belohnungsaufschub geprägt wurde. Bei dem Versuch konnten sich Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren zwischen einer kleinen, sofortigen Belohnung, 1 Marshmallow, oder 2 kleinen Belohnungen, 2 Marshmallows, entscheiden, die sie dann erhielten, wenn sie es schafften, ungefähr 15 Minuten zu warten, ohne den 1. Marshmallow zu essen. Während dieser 15 Minuten verließ der Leiter des Experiments den Raum und kehrte dann zurück. Das Marshmallow lag in einem Raum, in dem es ansonsten keine Ablenkungen gab, also keine Spielzeuge und keine anderen Kinder, auf einem Teller vor dem Kind. Ziel der Studie war herauszufinden, wann sich die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub bei Kindern entwickelt. Im Rahmen nachfolgender Studien wurde untersucht, mit welchen Folgen im späteren, realen Leben der Kinder, die an der Studie teilgenommen hatten, die Fähigkeit oder die mangelnde Fähigkeit zum Belohnungsaufschub assoziiert war. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass 1/3 der ungefähr 100 Kinder, die an der Studie teilgenommen hatten, in der Lage war, lange genug zu warten, um das 2. Marshmallow zu bekommen. Ein entscheidender Faktor war das Alter. Je älter das Kind, desto größer die Fähigkeit, auf die hinausgeschobene Belohnung zu warten. Nachfolgende Studien ergaben, dass die Kinder, die es geschafft hatten, auf das 2. Marshmallow zu warten, tendenziell besser bei Studierfähigkeitstests zur Aufnahme an US-amerikanischen Universitäten abschnitten, bessere Bildungsabschlüsse erreichten und als Heranwachsende insgesamt kognitiv und sozial besser aufgestellt waren. Ein Detail dieses Experiments, das nicht so bekannt ist, ist, was die Kinder während der 15 Minuten getan haben, in denen sie mit sich gerungen haben, um das Marshmallow nicht zu essen. Den Beobachtungen der Wissenschaftler zufolge legten die Kinder ein geradezu mustergültiges Verhalten der Selbstbindung an den Tag. Die Kinder halten sich die Augen zu oder drehen sich um, um den Teller nicht zu sehen, fangen an, gegen den Tisch zu treten, an ihren Pferdeschwänzen zu zupfen oder das Marshmallow zu streicheln, als wäre es ein winziges Stofftier. Sich die Augen zuzuhalten oder sich wegzudrehen, erinnert an physische Selbstbindung. Am Pferdeschwanz zu zupfen legt nahe, dass diese Kinder sich physische Schmerzen zufügen, um sich abzulenken. Eine Methode, auf die ich später noch ausführlich eingehen werde. Aber was hat es mit dem Streicheln des Marshmallows auf sich? Dieses Kind wendet sich nicht von dem begehrten Objekt ab, sondern macht es zu einem Haustier, das viel zu kostbar ist, um es zu essen, oder zumindest zu kostbar, um es sofort zu verschlingen. Als meine Patientin Jasmine zu mir kam, suchte sie Hilfe, um ihren übermäßigen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen. Als Teil der Behandlung riet ich ihr, als eine Form der Selbstbindungsstrategie, jeglichen Alkohol aus ihrem Zuhause zu entfernen. Sie befolgte meinen Rat, allerdings leicht abgewandelt. Sie entfernte sämtlichen Alkohol bis auf ein Bier, das sie in ihrem Kühlschrank ließ. Sie nannte es ihr Totembier und betrachtete es als Symbol ihrer Entscheidungsfreiheit, nicht zu trinken, eine Verkörperung ihres Willens und ihrer Autonomie. Sie redete sich ein, sich so nur darauf konzentrieren zu müssen, dieses eine Bier nicht zu trinken, anstatt auf die viel gewaltiger erscheinende Herausforderung, kein einziges Bier der nahezu unbegrenzten Mengen an Bier zu trinken, die überall auf der Welt verfügbar sind. Dieser metakognitive Taschenspielertrick, der darin bestand, ein Objekt der Versuchung in ein Symbol der Beherrschung zu verwandeln, hat Jasmine dabei geholfen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Ein halbes Jahr nach seinem zweiten Versuch, seine Sucht zu überwinden, holte ich Jacob im Wartezimmer ab. Ich hatte ihn seit einigen Monaten nicht gesehen. Als ich ihn sah, wusste ich sofort, dass es ihm gut ging. Ich erkannte es schon an der Art, wie seine Kleidung ihm stand, wie sie sich an seinen Körper schmiegte. Aber es war nicht nur die Kleidung. Auch seine Haut sah gut aus, so wie es der Fall ist, wenn man mit sich selbst und mit der Welt im Einklang ist. Das ist nichts, was man in einem Lehrbuch der Psychiatrie finden würde. Es ist einfach nur etwas, das ich nach meiner jahrzehntelangen Behandlung von Patienten festgestellt habe. Wenn es Menschen besser geht, fügt sich alles zusammen und passt irgendwie. Und bei Jacob passte an jenem Tag alles. »Meine Frau ist wieder in mein Leben zurückgekehrt«, sagte er, als wir in meinem Sprechzimmer waren. »Wir leben noch getrennt voneinander, aber ich habe sie in Seattle besucht und wir haben zwei wunderschöne Tage miteinander verbracht. Wir werden auch Weihnachten zusammen feiern. Das freut mich, Jacob. Ich habe meine Sucht überwunden. Ich verspüre nicht mehr das zwanghafte Verlangen, mich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Ich bin wieder frei, darin zu entscheiden, was ich tun will und was nicht.« Seit meinem Rückfall sind fast 6 Monate vergangen. Ich glaube, wenn ich einfach so weitermache wie bisher, wird es mir soweit gut gehen. Besser als gut. Er sah mich an und lächelte. Ich erwiderte das Lächeln. Die außergewöhnlichen Maßnahmen, die Jacob ergriff, um alles zu unterbinden, was dafür sorgen könnte, in ihm sexuelle Gelüste zu erwecken, mögen uns aus unserem heutigen Empfinden nach geradezu mittelalterlich erscheinen, kurz davor ein Bußgewand zu tragen. Doch anstatt sich durch seine neue Lebensweise eingeschränkt zu fühlen, fühlte Jacob sich befreit. Befreit von den Fesseln zwanghaften Überkonsums, um seine Sucht zu befriedigen, war er wieder in der Lage, anderen Menschen und der Welt mit Freude, Neugier und Spontanität zu begegnen. Und er verspürte eine gewisse Würde. Wie Kant in der Metaphysik der Sitten schrieb, aus unserer aufrichtigen und genauen Vergleichung mit dem moralischen Gesetz, dessen Heiligkeit und Strenge, muss unvermeidlich wahre Demut folgen. Aber daraus, dass wir einer solchen inneren Gesetzgebung fähig sind, dass der physische Mensch den moralischen Menschen in seiner eigenen Person zu verehren sich gedrungen fühlt, zugleich Erhebung und die höchste Selbstschätzung als Gefühl seines inneren Werts, Valor, nach welchem er für keinen Preis, Pretium, feil ist und eine unverlierbare Würde, Dignitas interna, besitzt, die ihm Achtung, Reverentia, gegen sich selbst einflößt. Sich selbst zu binden, ist eine Möglichkeit, frei zu sein.